palagay.
Tuse mo na!
Florian, ich bin noch gar nicht so weit.
Was ist denn bei dir los? Du mäkelst hier den ganzen Tag rum, schneller und früher und dann können wir uns nicht schon mal besprechen und hier und da und schon mal den ersten Teil aufnehmen und jetzt jammerst du rum, du bist noch nicht bereit oder wie?
Ja, jetzt stehe ich hier noch auf dem Hotelbalkon und schmück noch eine.
Ist das nicht dein Ernst?
Ja, aber ich bin gleich fertig.
Ja, was wollen wir jetzt machen?
Wir sind Europameister, Florian. Wir sind Europameister.
Wir sind Europameister, ja. Hast du es dir angeguckt?
Ja, Second Screen. Ich habe das erste Mal seit 2 Jahren wieder Red Zone geguckt. Großartig. Es ist ja einfach das Großartigste. Konnte ich ja die letzten 2 Jahre nicht. Und nebenbei lief natürlich Basketball. Welt- und Europameister, Florian. Das haben nicht mal die USA geschafft. Nicht mal das Dream Team.
Hat das die deutsche Fußballnationalmannschaft schon mal geschafft? Also in einem?
Ich glaube nicht. Nur die Spanier.
Nur die Spanier. Also gleichzeitig beide Titel halten.
Ja.
Das heißt aber, du bist das in Berlin. Ja, und wie war es denn das Endergebnis? Ich habe zum Beispiel nichts mitgekriegt. Deutschland gegen die Türken gespielt. Ich habe das wegignoriert.
Hast du? Echt?
Nee, ich habe Football geguckt. Ich habe mir gedacht, Football ist wichtig, gucke ich Football. Ich mache hier einen Football-Podcast.
Ja, das stimmt. Finde ich großartig, dass du dich opferst. Ich bin hier, ist ja dein Format, ich bin hier ja nur Gast, deswegen konnte ich Second Screen machen. Also es war großartig, weil es war ja auch die Witching Hour bei der Red Zone, zeitgleich zum Ende des Basketballs. Das genaue Ergebnis weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit 5 haben sie gewonnen.
Tatsächlich, also ich habe irgendwann mal reingeguckt im letzten Viertel, da waren sie noch mit 5 hinten. Aber gut, dann haben sie noch gewonnen. Hut ab.
Ja.
Sehr stark. Und Basketball ist auf jeden Fall auch ein geiler Sport.
Ja, in der Schlussphase war echt Dennis Schröder überragend.
Ja, zu Recht. Überragend war auch, obwohl, ich muss dich erst noch was anderes fragen. Du bist ja noch nicht, du bist immer noch draußen, ne? Oder du gehst jetzt zurück in dein Zimmerchen oder wie ist der Plan?
Nee, ich bin jetzt in meinem Zimmerchen. Okay. Du bist ja auch viel in Hotels, ne?
Ja.
Hattest du schon mal ein Zimmer ohne Toilettentür?
Also so ganz ohne?
Also ganz ohne.
Mhm. Also, nee, ich glaube nicht. Also wenn dann so halb offen, ne? Also dass das Bad noch ein extra Raum ist und da keine Tür ist ins Bad, aber dann zur Toilette eine Tür. Aber jetzt die Toilette ganz ohne Tür.
Na, ich glaube, ich hatte das auch noch nicht. Ich glaube, das ist hier ein Fehler in dem Hotel. Es gibt einfach keine Toilettentür. Ich finde das ein bisschen strange. Aber, also ich bin allein.
Achso,
ich
wollte gerade sagen,
aber wenn man hier zu zweit ist, ist es ein bisschen unangenehm, oder?
Ja, da muss man sich gut kennen. Also ich habe neulich ein Werbeplakat gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, für wer das war. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Dann kann ich es euch vielleicht am Ende sagen. Da stand drauf: I fart in front of my girlfriend. Also sowas, ich furze auch vor meiner Freundin. Ja, aber vielleicht nicht jeder andere da draußen. Deswegen habe ich es nochmal übersetzt.
Ja, ist nett von dir.
Ich weiß gar nicht, für was das ist. Muss ich nochmal, wie gesagt, rausfinden. Aber ja.
Kennst du diese großartige Werbung von Bild? Die gab es mal vor 20 Jahren oder so. So ein Pärchen kommt auch in so ein Hotelzimmer.
Ja.
Genau. Beide total schick. Und sie sagt, ich gehe nur noch mal kurz ins Bad, kurz kacken. Großartig. Ja, großartig. Egal.
Vielen Dank.
Also wenn ihr schon mal
Das Niveau,
Hotel ohne Toilettentür hattet, dann schreibt es mir. Ich kenne das nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich nenne auch den Namen des Hotels nicht. Ich glaube, hier ist was schief gelaufen.
Gut. Das ist das eine. Also jetzt haben wir herausgefunden, es gibt Hotelzimmer ohne Toiletten, Türen. Ich muss dir auch noch eine andere Frage stellen, die mich nämlich beschäftigt hat, die ich zum ersten Mal gehört habe. Und zwar war ich jetzt gestern mit der Bahn unterwegs und dann haben wir den Bahnhof in Hamburg verlassen und innerhalb von 2 Minuten kam der Zug relativ abrupt zum Stehen und es kam die Durchsage von einem leicht könnte man sagen, angestrengt wirkenden Bahnzugbegleiter, der sagte, bitte das F-Gerät in Wagen 6.
Okay.
Und also und das, also es klang leicht urgent, also er war ein bisschen aus der Puste, klang es so, oder aufgeregt sehr auf jeden Fall. Und wie gesagt, er sagte dieses Kürzel und ich so, F-Gerät, was könnte denn das F-Gerät sein? Was bedeutet das denn jetzt? Hast du eine Idee?
Nee, tatsächlich nicht. War die Durchsage denn für alle geplant?
Ja, ja.
Oder hat er sich verdrückt?
Nee. Ich glaube, er muss ja also im Notfall sozusagen alle zu erreichen oder jemanden zu erreichen, dem jetzt, für den jetzt diese Nachricht ist. Das war dann durch den ganzen Zug zu hören. Hm. Ich glaube, das war auch richtig so. Hast du eine Idee?
Also keine Idee, die ich mit dir teilen möchte.
Bist du immer noch bei Bild Werbung und
haben Sie es denn aufgelöst?
Nee, ich habe es gegoogelt tatsächlich dann. Weil ich, und es ist, also ganz banal, der Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher. Die brauchten wollten einen Feuerlöscher
F-Gerät
haben. Das F-Gerät, bitte, in Wagen 6.
Ja, aber es war ganz angenehm, finde ich, dass er das Wort nicht ausspricht, oder? Sonst könnte Panik ausbrechen.
Ja, wobei, wenn das jeder googeln kann, finde ich, dann ist das auch wieder ein bisschen hinfällig. Also dann ist das ja nichts, was jetzt so große Geheimhaltung unterliegt.
Und wo hat's gebrannt?
Es hat natürlich nicht gebrannt, sondern es waren, samstags sind ja immer viele Fußballfans unterwegs und wahrscheinlich hat sich irgendjemand auf der Toilette eingeschlossen und geraucht. Und das aber schon 2 Minuten, nachdem er den Hamburger Hauptbahnhof verlassen hat. Also das muss sehr dringend gewesen sein. Du bist ja Raucher, also du wirst vielleicht eher wissen, was es damit auf sich hat.
Nee, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee?
Nein.
Ah, na gut.
Ja, verrückt.
Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt schon deine kleine Rauchgeschichte und deine Toilettentür haben jetzt schon so viel Zeit gekostet. Ich jetzt erspare dir jetzt dieses Bahnfahrwochenende.
War wieder toll?
Es war wieder toll, ja, auf jeden Fall. Am Ende musste ich nach Wolfsburg und ich musste dann nach einigen Umwegen aus Braunschweig mit dem Taxi dann nach Wolfsburg fahren am Ende des Tages.
Ach, die ist schön. Wie schön. Die schön,
ne? Und dann stell dir mal vor, wie 4000 Kölner Fans, die in den gleichen Zügen Richtung Wolfsburg saßen, wie die dann alle dahin gekommen sind. Weiß ich nicht, aber irgendwie haben sie es geschafft.
Na, das habe ich gelesen. Also es gab doch einen Autounfall irgendwo auf einer Brücke und dann ist von der Brücke was auf die Bahngleise gestürzt. Deswegen war da Bahnunterbrechung.
Genau.
Ja, das habe ich gelesen. Ach, da warst du drin in dem Zug?
Nö, aber danach sind halt gar keine Züge. Also zwischen Berlin und Hannover sozusagen sind gar keine Züge mehr gefahren. Keine ICEs, okay. Beziehungsweise sind dann alle über Braunschweig umgeleitet worden und halt nicht mehr über Wolfsburg. Was natürlich bitter ist, wenn so viele Leute aus Köln nach Wolfsburg wollen, weil das ist ja die Strecke. Ja, und dann standen wir in Braunschweig und da haben sie dann groß verkündet, ja, wir haben natürlich für sie Regionalzüge bereitgestellt, sodass ihr alle nach Wolfsburg kommt von Braunschweig aus. Problem war nur, die hatten irgendwie 3 Waggons und als unser Zug in Braunschweig ankam, stand die Polizei schon vor dem Regionalzug und hat den quasi geschützt, weil der schon voll bis oben hin war und da niemand mehr einsteigen konnte. Und keine Ahnung, wann dann der nächste kam. Auf jeden Fall mussten wir dann, um, wie es immer so schön heißt, die Produktion nicht zu gefährden, mit dem Taxi weiterfahren. Ja.
Es waren ja auch ungefähr noch gefühlt, also so sah es zumindest aus, irgendwie 50.000 Hertha-Fans in Hannover.
Ja. Die, ja, krass. Bin auch mal gespannt, wie die da hingekommen sind. Auf jeden Fall, ja, war, also wohl, die sind ja dann umgeleitet worden, das ging ja dann. Nur nach Wolfsburg kam man halt nicht. Und also um das auch abzurunden, ich weiß die Geschichte noch nicht genau, ich kann nur sagen, auf der Rückfahrt ging auch nichts, immer noch nicht. Mhm. Eine Kollegin ist heute Morgen um 7.30 Uhr erst in Hamburg gewesen.
Ach, schön.
Und ja, musste Wahnsinn. Irgendwie in der Nacht eine Stunde durchs Gleisbett laufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist, also
Das ist Wahnsinn. Ich war ja übers Wochenende zum Fußballschauen in Jena.
Oh.
Aber da ist alles glatt gegangen mit den Zügen, glücklicherweise. Das war halt diese Verbindung, glaube ich, von Niedersachsen Richtung Köln, weil da halt dieser Autounfall war.
Ja.
Wahnsinn.
Na gut.
Warst du mal im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena?
Boah, ich glaube nicht.
Das ist geil. Gutes Stadion. Wirklich gutes Stadion. Sehr hübsch.
Lass uns mal jetzt in Football einsteigen, bevor wir.
Du interessierst dich überhaupt nicht für meine Groundhopper-Geschichten.
Doch, interessiert.
Ist schon okay. Ja, ist schon okay. Komm, dann lass uns über Football sprechen.
Ja? Okay.
Ich bin sehr gespannt, welches Spiel du uns zuerst rausfindest.
Als erstes möchte ich natürlich mit dir, müssen wir einmal kurz drüber reden, möchte ich nur über den Donnerstag reden. Die Packers gewinnen auch ihr zweites Spiel, schlagen das zweite Playoff-Team in Folge nach den Lions, auch die Commanders. Die sehen ziemlich gut aus, oder?
Ja, ohne Frage. Ich bin immer wieder überrascht, dass du im Frühstücksei nochmal mal ein Donnerstagsspiel anfängst. Das hatte ich vergessen. Ja, also die Packers haben ja die Lions geschlagen in Woche 1, jetzt auch die Commanders, also auch zwei gute Teams. Und die sehen richtig, richtig gut aus. Da gebe ich dir total recht. Vor allem Jordan Love sieht auch gut aus.
Jordan Love sieht gut aus, die Defense sieht gut aus. Das hat auf jeden Fall nicht geschadet, Micah Parsons noch dazu da reinzustellen. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Was meinst du? Hat nicht geschadet. Ja, so schön formuliert.
Understatement, ja. Auf jeden Fall. Ja, kann man auf jeden Fall festhalten. Die Packers sicherlich eins der, wenn man jetzt nach zwei Spieltagen von Favoriten reden kann, gehören die sicherlich dazu mit der Defense und auch der Offensive. Jaden Daniels auf der anderen Seite und die Commanders, ja, diesmal sahen sie relativ pedestrian, wie der Amerikaner so schön sagt, aus. Also, und dazu kamen dann noch Verletzungen. Austin Eckler sich die Achillessehne gerissen. Das ist natürlich auch eine bittere Verletzung, gerade wenn sie auch jetzt, wo sie Brian Robinson noch zu den 49ers getradet haben. Also, muss man auch mal sehen, ob das die richtige Entscheidung war am Ende. Und ich habe jetzt hier noch so ein paar Nachrichten gefunden, beziehungsweise mein Sohn hat mich dort darauf hingewiesen, dass Jaden Daniels sich verletzt haben soll, der auch ja, irgendwie 12 Hits alleine hat einstecken müssen in diesem Spiel. Also der hat nicht wirklich Ruhe gefunden in dem Spiel. Hast du da auch irgendwas zugehört?
Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das wäre bitter, weil ich habe ihn in zwei Fantasy-Teams auch.
Ja, dann bereite dich mal vor heute Nacht noch und überleg mal, wen du da als Ersatz holen könntest. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe es nur mal eben versucht rauszufinden und nachzulesen. Es war nicht so richtig viel zu finden, aber ein paar der Insider haben irgendwas berichtet, ja, dass er irgendwie zumindest MRIs hatte jetzt und mal gucken muss, ob da irgendwas rauskommt.
Dann hole ich mir halt Jake Browning.
Auch noch zu erwähnen, Josh Jacobs hat sein 10. Spiel in Folge mit einem Touchdown gemacht. Das geht natürlich nur übergreifend mit der letzten Saison, ist natürlich klar, aber das hat es noch nicht so oft gegeben. Gut, dann werden wir aktuell. Dann machen wir doch gleich, wenn du schon so frech gefragt hast, eben mit welchem Spiel denn anfangen, dann fangen wir doch gleich an mit deinem Jake Browning und deinen tollen Jaguars, die es nicht geschafft haben, trotz dreier Interceptions vom Backup-Quarterback der Bengals, nachdem Joe Burrow verletzt raus musste, zu gewinnen. Was ist das denn für eine Kacktruppe?
Ich habe da durchaus die Schadenfreude rausgehört, Florian. Wir sprechen ja später auch noch über die Steelers.
Ja, bitte. Ich habe da kein Problem damit.
Es ist hart. Es ist wirklich hart, Jaguars-Fan zu sein. Es ist wirklich hart, Trevor Lawrence zuzusehen, der es immer wieder schafft, irgendwie Böcke einzubauen. Genau, und du hast gesagt, Joe Burrow schon früh raus, irgendwie mit einer C-Verletzung. So hieß es, Jack Browning kommt rein, macht auch echt kein Überfliegerspiel, wirft drei Interception, aber sorgt dann halt am Ende dafür, dass die Bengals noch einmal über das ganze Spielfeld marschieren und einen Touchdown machen kurz vor Schluss, sodass die Bengals dann 31-27 gewinnen. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, Joe Burrow fällt nicht lange aus. Wäre schade für ihn, wäre schade für die Liga. Aber Jack Browning ist reingekommen und hat für den Sieg gesorgt, auch wenn er nicht durchgehend überragend gespielt hat. Travis Hunter auf der anderen Seite hatte zwei Bälle auch nicht gefangen, zwei Drops, hat glaube ich auch für eine Defensive Pass Interference gesorgt, der ist auch noch nicht so richtig angekommen irgendwie in der Liga. Sie setzen ihn aber immerhin auf beiden Seiten ein. Ja, keine Ahnung. Also, wenn du ein bisschen ambitioniert bist, so wie es die Jaguars sind, dann musst du das Spiel halt in Cincinnati gewinnen. Vor allem, wenn Joe Burrow frühzeitig rausgeht.
Das meine ich ja. Also und du auch noch. Also kurz mal zu Joe Burrow, der hat irgendwie eine Zehenverletzung wohl. Ist ja gerade in Mode. Also Brock Purdy ist ja auch mit einer Zehenverletzung ausgefallen.
Hast du auch eine?
Ich habe noch keine, nee, aber ich bin auch nicht so ein Typ, der so der Mode hinterher rennt, weißt du?
Das kann ich bestätigen.
Deswegen, also das spare ich mir, glaube ich, noch, diese Verletzung. Die brauche ich jetzt nicht. Aber ja, also das, ich habe auch gedacht, okay, jetzt geht Burrow raus, jetzt kommt Drake Browning, der wirft dann gleich erstmal, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, 3 Interceptions insgesamt. Trevor Lawrence aber allerdings auch mit 2. Also das war irgendwie bizarr, fand ich, dass die Jaguars das verloren haben, auch weil sie am Ende dann gefühlt sich da wieder rausgearbeitet haben. Also die lagen ja dann 24-17 vorne, dann war es 24-24, dann sind sie nochmal in Führung gegangen, 27-24 und dann mit auslaufender Zeit schaffen dann oder rennt dann Jake Browning selbst mit einem 1-Yard-Rush. Das Ding zum 31-27, es war nicht die auslaufende Zeit, fällt mir auch gerade auf, aber
ja, Trey Hendrickson hat dafür gesorgt,
genau,
mit Quarterback-Sack. Die Jaguars schaffen es halt immer wieder, irgendwie solche Spiele dann nicht zu gewinnen. Also die Chancen sind ja da. Also ich glaube, Trevor Lawrence hatte kurz vor der Endzone der Titans, sag ich schon, der Bengals, dreimal geworfen. Und einen muss Diami Brown fangen.
Ja.
So, und dann geht das Spiel halt für die Jaguars aus.
Also war grundsätzlich, ne? Also kannst du nicht jetzt nur Trevor Lawrence anheften. Da gab es auch, wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, Drops von ein paar Receivern in einer Sequenz, die durchaus hätten Touchdowns sein können. Also ja. Die Jaguars sind jetzt 1-1, die Cincinnati Bengals 2-0. Gefühlt, ja, was macht man jetzt als Bengals-Fan da draus? Also natürlich, du hast es gesagt, Joe Burrow darf nicht schwerer verletzt sein. C hört sich jetzt erstmal nicht so wild an, aber wir wissen alle, der sogenannte Turf Toe, die große Horrorverletzung. Die große Horrorverletzung eines Footballspielers. Wer weiß, was das ist. Auf jeden Fall hatte der ziemlich Schmerzen, so sah es zumindest aus, und ihm musste geholfen werden, vom Feld zu gehen. Mal gucken.
Er hat gehumpelt.
Ja. Ja. Bengals, wie gesagt, 2-0, wird man jetzt sehen, das waren 2 Siege, die man nicht unbedingt der Kategorie souverän und anheften würde, oder das, wie sagt man, das Label souverän geben würde, wenn wir am ersten Spiel erinnern, das habe ich gar nicht erst auf dem Zettel gehabt, das habe ich jetzt erst danach in der Statistik gesehen, dass sie gegen die Browns gewonnen haben, obwohl sie in der ganzen zweiten Halbzeit nur 7 Yards offensiv zustande gebracht haben. Also das,
Wahnsinn.
Vielleicht ist ja auch Jake Browning die Lösung, und mit Burrow sind sie halt nicht gut genug. Könnte
ja
auch sein.
Spielt
funktioniert
Joe
die Offense nicht.
Aber nächstes Jahr, per nächste Woche, genau, einfach in Adiletten, sodass der C dann ein bisschen Luft
frei liegt,
dass
ein bisschen Luft reinkommt, meinst du?
Genau, der spielt in Adiletten nächste Woche.
Okay. Na gut, dann muss er aufpassen, dass er nicht gestempelt wird, wie es so schön neudeutsch heißt im Fußballjargon.
Das habe ich nicht verstanden. Was heißt das?
Stempeln, ja, wenn der Gegenspieler dir mit seinem Fuß auf deinen Fuß tritt.
Ach so, ich verstehe.
Wenn er ein bisschen zu spät kommt und dann auf deinen Fuß, das sogenannte Stempeln.
Vielen Dank.
Gut, aber dann lass uns doch, du hast es doch schön angekündigt und wolltest den Favor der, der Schadenfreude gleich mir zurück überweisen, sozusagen. Und hast das Spiel der Steelers zu Hause gegen die Seattle Seahawks schon angesprochen. Es endete 31-17 für die Seahawks. Und ja, in diesem Spiel, man muss gar nicht so viel sagen. Die eine Szene hat alles zusammengefasst. Also das war wirklich Weltklasse.
Erklär sie nochmal.
Ja, ich erkläre sie. Also sagen wir mal so, die jetzt Seahawks machen ein Field Goal zum 17-14 und haben danach, machen dann, wie es sich gehört, einen Kickoff. Also bis dahin war das Spiel ein enges Spiel. Sam Darnold 2 Interceptions, Aaron Rodgers hatte bis dahin auch schon eine, also jetzt kein wirkliches offensives Feuerwerk, was der Score auch schon sagt, wenn es 14-14 im vierten Viertel stand. Naja, auf jeden Fall gibt es dann den Kickoff und der landet halt in der Landing Zone und der eine Spieler der Steelers, ja, geht irgendwie zum Ball, will ihn eigentlich aufnehmen, dann springt er aber an ihm vorbei, weil er anders als berechnet aufspringt. Der Ball fliegt in die Endzone und er, also an sich vorbei in die Endzone, er dreht sich einmal kurz um. Ach, geht ja hinten vielleicht raus aus der Endzone oder ihm war gar nicht bewusst, dass das ein Live-Ball ist, wenn er in der Endzone liegen bleibt. Auf jeden Fall ist er einfach wie zur Bank gegangen und hat gedacht, das war's. Ja, und die Seahawks-Spieler sind an ihm vorbeigelaufen und haben den Ball in der Endzone gesichert und das war dann ein Touchdown.
Aber hat er ihn vorher berührt?
Das sieht man nicht so richtig, er muss ihn aber tatsächlich nicht berühren. Also wenn der Ball in dieser Landing-Zone landet und dann in die Endzone springt und da liegen bleibt, dann ist es ein Live-Ball. Also du musst ihn theoretisch gar nicht berühren.
Ja, das wusste er offenbar nicht.
Nee. Genau. Auf jeden Fall hat er danach, das war der Rookie-Running-Back übrigens, den sie geholt haben. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Wie heißt er denn noch? Muss ich gleich mal, ist jetzt auch egal.
Scott Hansen hat auf jeden Fall gesagt, das war ein Desaster-Spielzug.
Ja, es war auch ein Desaster-Spielzug. Vor allen Dingen, weil es auch am Ende einfach mehr oder weniger das Spiel gekostet hat. Also danach stand es dann 24-14. Dann sind die Steelers nochmal 24-17 rangekommen, aber dann gab es nochmal einen Touchdown fürs 31-17 von den Kenneth Walker mit einem Run. Und dann hat Aaron Rodgers auch noch eine Interception geworfen. Also damit war das Spiel dann auch zu Ende.
Was hältst du denn jetzt von Aaron Rodgers bei den Steelers nach zwei Spielen?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, im ersten Spiel kannst du ja nichts sagen gegen die Jets. 4 Touchdowns. Was willst du da rummeckern? Heute jetzt sah nicht ganz so überzeugend aus, war aber auch, also die erste Interception war auch so ein Trottelding. Das kam ja gleich hintereinander, mehr oder weniger. Also die Interception von Rodgers, die erste, war in die Endzone geworfen. Und da sind zwei Steelers, die beide zum Ball diven. Und ich glaube, Austin war der eine Receiver, der, wenn er den Ball einfach durchlässt, dann fängt Freiermuth den 100%. Und es ist ein Touchdown, aber irgendwie geht Austin dahin und kriegt ihn an die Hand oder versucht ihn irgendwie zu fangen, deflectet ihn, der prallt dann gegen Freiermuth und dann recovern ihn die Seahawks aus der Luft und es war eine Interception in der Endzone. Also das war so ein bisschen diese zwei Plays, die den Steelers irgendwie das Genick gebrochen haben. Die waren relativ hintereinander und die beiden haben am Ende das Spiel gekostet. Unglücklich, wie ich auch nach dem ersten Spiel jetzt nicht unbedingt in Jubelstürme ausgebrochen bin und schon gedacht habe, wir holen den Super Bowl, werde ich jetzt nicht nach dem zweiten Spiel alles schwarz sehen. Aber ich finde, auch wenn die Defense heute ein paar Turnover hatte, insgesamt finde ich, dass die Defense auch gerade gegen den Lauf überhaupt nicht gut aussieht. Also Kenneth Walker heute auch wieder über 100 Yards. Und der eigene Lauf funktioniert nicht wirklich, was die Offensive angeht. Also insgesamt nur 72 Yards für die Steelers hier. Also diese Stats gegenübergestellt. Das sieht normalerweise oder ist nicht Steelers Football und von daher.
Immerhin hat DK Metcalf noch einen Touchdown für euch gemacht und hat nicht gejubelt, weil es aus Respekt vor seinem Ex-Team. Ja.
Das ist auch noch passiert. Jalen Ramsey hatte auch eine Interception, wenn ich mich richtig erinnere. Wird dir zwar gar nicht angezeigt, doch. Genau. Jalen Ramsey eine und Nick Herbig eine. Ja. Wir warten es mal ab. Caleb Johnson war das, glaube ich, ne? Ja. Der den Fumble hatte. Oder den nicht Fumble oder nicht berührt hat oder den Trottel-Move gemacht hat, sagen wir es mal so. Man darf auch nicht vergessen, natürlich ist in der Defense, dass die das in einige ausgefallen. Unter anderem Joey Porter, Elliott und auch der neue Defensive Tackle. Also, die sind schon etwas ersatzgeschwächt, was die Defense angeht, ins Spiel gegangen, aber gut.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Statement-Sieg für die Seahawks, finde ich. Also bei den Steelers gewinnen, finde ich stark. Vor allem, wenn du gerade zu Hause gegen die 49ers verloren hast. Weil die stehen jetzt 1-1. Sam Darnold, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, knapp 300 Yards. Ja. Finde ich okay. Also natürlich die Interception nicht, aber also der ist da angekommen, offenbar in Seattle.
Ja, also Auch da würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, gegen die 49ers fand ich nicht so gut aus. Jetzt, heute sah er besser aus. Aber die Steelers Defense, also die Jets sahen auch super aus gegen die Steelers und haben heute ziemlich auf den Arsch gekriegt. Kommen wir gleich auch noch dazu. Also.
Bevor ich es vergesse, Flo, ich habe heute fürs RTL NFL Radio in Pittsburgh getailgated. Dank Fabian. Grüße gehen raus. Der ist nämlich vor Ort gewesen. Seahawks-Fan. Und ich habe es dir schon weitergeleitet. Der hat mir ein Foto geschickt von deinem früheren Heinz Field, als er drin war.
Acrisure. Also, du versuchst nur nicht Acrisure Stadium zu sagen.
Acrisure. Ja. Genau. Heinz Field ist einfach legendär. Also, ich soll dir Grüße ausrichten hiermit.
Vielen, vielen Dank.
Habe ich das auch nochmal getan. Und danke, Fabian.
Danke, Fabian.
Steht immer noch aus, ne? Ich möchte da immer noch mit dir hinfahren. Ich möchte dabei sein, wenn du das erste Mal im Steelers Stadion
Dein
bist.
Dein Mikro raschelt gerade so ein bisschen. Ich verstehe dich nicht.
Ja. Nimm mich mit einfach.
Pass auf, dass das nicht so raschelt.
Ja, gut. Chef.
Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier auf relativ klare Ergebnisse. Bears Lions 52-21. Die Lions rehabilitieren sich ein bisschen nach der Niederlage gegen die Packers, wo offensiv ja nicht so wirklich viel zusammenlief. Da muss man dann sagen, heute hat da wieder vieles danach ausgesehen, wie es in der letzten Saison aussah. Gefühlt so ein Must-Win-Game für beide, fand ich, vor dem Spiel. Also einmal, weil wenn du 0-2 gehst, gerade mit dem, gut, die Lions, von denen wird viel erwartet, einfach aufgrund der letzten Spielzeiten und dem frühen Aus in den Playoffs letztes Jahr, dass die wieder oben mit dabei sind. Bei den Bears so ein bisschen der Umbruch, neuer Trainer, jetzt endlich geht's los, sie haben viel investiert in der Offseason, auch in neue Spieler. Und da 0-2 zu gehen, ist natürlich erstmal so ein kleiner Downer. Ist jetzt passiert, wie gesagt, relativ eindeutig, 52-21. Für dich irgendwas Besonderes an dem Spiel? Also würdest du sagen, sind die Bears oder ist Caleb Williams im Speziellen nicht in der Lage oder woran hat es für die Bears gelegen?
Ja, woran hat es hier liegen? Sagen Sie doch mal. Naja, also im Fokus stand natürlich Ben Johnson. Ne? Das war ja das Ben Johnson-Rückkehrspiel. Schon in NFL Woche 2 kehrt er als Head Coach der Bears zurück nach Detroit, wo er 3 Jahre herausragende Arbeit als Offensive Coordinator gemacht hat. Also für den ist es halt maximal bitter, dass die Lions ihn abschießen und seine Bears und vor allem wieder richtig brüllen. Also das waren ja die Lions, wie wir sie unter Ben Johnson kannten. Also so ein Offensivfeuerwerk, 5 Touchdowns von Jared Goff und so weiter. Also so dieser, ich muss gestehen, ich war auch irgendwie hyped, dass die Bears Ben Johnson holen. Aber jetzt 2 Spiele, 2 Niederlagen, vor allem auch beide in der Division. Also so dieser, wenn es denn einen gab, dieser Ben Johnson-Effekt ist irgendwie erstmal verpufft. Klar braucht er ein bisschen länger als 2 Spiele und so. Und Caleb Williams hat, finde ich, auch einen schönen Touchdown-Pass geworfen. Auf Odunze 2 sogar.
Aber auch eine wahnsinnige Interception,
keine Frage. Aber also, dass die Bears da so vernichtet werden von den Lions, das hätte ich nicht gedacht. Ich finde es auch verwunderlich. Also hier dieser Tight End der Bears, Colston Loveland, der war ja auch so wahnsinnig gehypt irgendwie vor der Saison. Der hatte 1 Target, kein Catch. Letzte Woche hatte er auch nur 2 Catches. Also der ist auch noch nicht so richtig irgendwie angekommen. Ja, also das war auf jeden Fall ein Klassenunterschied. Das war so ein Ergebnis, finde ich, wie es auch hätte letztes Jahr ausgehen können. Und auch in der Höhe, auch mit den Punkten und so weiter. Also dass Ben Johnson jetzt nicht mehr da ist, das spürt man nicht.
Kann man sagen, so war so HSV gegen Bayern so ein bisschen. Wenn man jetzt nochmal den Fußballvergleich ziehen will.
Es war nur nicht so früh entschieden wie gestern.
Nee, das stimmt.
Das ist ja auch Wahnsinn.
Es ging erstmal, zumindest zwischenzeitlich im zweiten Viertel, stand es noch erstmal 21-14. Das war so das nächste, wie die Bears dann nochmal rangekommen sind. Aber dann hagelte es quasi, ja, nur noch gefühlt Touchdowns. Für die Lions unter anderem, du hast es gesagt, Jared Goff, 5 Stück, Amon-Ra St. Brown, 3 Touchdowns, 9 Receptions, 115 Yards. Also das war auch gefühlt für alle die man kennt von den Browns, von den Lions und erwartet hat. Jahmyr Gibbs auch 12 Carries, 94 Yards, 1 Touchdown. Also ja, da kann man
Ja, und vor allem schön auch, finde ich, Aiden Hutchinson hat sich auch zurückgemeldet mit dem Sack. Also der ist jetzt auch wieder zurück bei den Lions. Der war letzte Woche ja noch recht ruhig nach der schweren Verletzung. Das sah schon gut aus. Also,
sah gut aus. Gut. Heißt also, die Lions machen das Beste draus, sind wieder mehr oder weniger zurück in der Spur. Kann man auch nochmal erwähnen, den Isaac Tesla, komisch geschrieben.
Ich glaube, der wird anders ausgesprochen. Der wird nicht wie das Auto ausgesprochen, oder?
Ich habe den so verstanden, den Kommentator da in amerikanischen Tesla, also der es so lang gezogen hat. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber der hatte einen geilen Catch, hatte nur einen Catch in diesem Spiel, aber der war richtig geil. Also wenn ihr euch den nochmal anguckt. An der
Außenlinie
One-Handed Catch. Ja?
Apropos Tesla, in der Klasse meines Sohnes, in der neuen Klasse meines Sohnes.
Wie war die Einschulung?
Ist ein Jona und der schreibt sich tatsächlich mit Doppel-U. Ah. Ich habe da zweimal oder dreimal sogar nachgefragt. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Also bist du Florian mit einem O oder bist du Florian mit zwei O?
Ich bin Florian mit einem O natürlich.
Das kannte ich so auch noch nicht. Also kann man seinen Kindern so viele Vokale geben, wie man will?
Ich weiß es nicht.
Das wusste ich nicht. Könnt ihr auch mal. Also falls eure Kinder auch irgendwie zwei.
Also in Amerika, klar, da geht das sowieso alles.
Ja, in Amerika geht alles. Aber falls eure Tochter zum Beispiel Sabine heißt, würde mich interessieren, ob das die Sabine ist oder die Sabine. Ich muss das nochmal recherchieren. Da ist bald Elternabend. Ich recherchiere das nochmal.
Der erste Elternabend an der neuen Schule. Das ist auch was ganz was Feines. Ganz was Feines.
Ja, das wird schön.
Gut, dann gucken wir mal weiter.
Am schlimmsten sind dann immer diese Vorstellungsrunden, oder? Kennst du das auch? Also es gibt es ja auch durchaus bei Elternabenden.
Habe ich immer verweigert eigentlich. Oder versucht zu
verweigern. Ja, es wäre schön, wenn jeder noch mal kurz so zwei, drei Sätze zu sich selbst sagt. Oh, ernsthaft. Ja,
genau. Hallo.
Ich bin schon bei der Arbeit schlimm. Moin, ich bin Flo.
Ja, das muss reichen. Tschüss.
Absolut, ja.
Gut, gehen wir weiter. Also, die Bears müssen sich noch gedulden. Sagen wir es mal so, nächste Woche gegen die Cowboys, kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, wie die sich geschlagen haben.
Ja, die Lions jetzt übrigens gegen die Ravens.
Ja, auch geil. Gehen wir doch da einfach mal weiter. Die Ravens haben trotzdem 11 Punkte weniger gemacht heute als die Lions, aber auch hier ein sehr deutlicher Sieg mit 41-17 gegen die Browns. Ja, müssen wir nicht viel oder lange drüber reden, glaube ich, ziemlich eindeutiger Sieg. Man könnte erwähnen, dass Dylan Gabriel später mal reinkam bei den Browns, der durfte ein bisschen spielen und nicht Shadur Sanders, was, wenn man jetzt da Kaffeesatz lesen will, reingucken könnte und sagen,
hat sogar einen Touchdown-Pass geworfen.
Ja, dass der auf jeden Fall eher an Nummer zwei ist als Shadur Sanders. Hast du da übrigens das mitgekriegt mit Shadur Sanders und den Ravens?
Nee.
Es kam heute wohl raus oder irgendjemand hat die Geschichte geschrieben, dass die Ravens Shadur draften wollten vor den Browns. Mhm. Und dann Shadur hat die wissen lassen, dass er nicht nach Baltimore möchte. Und dann haben sie ihn nicht gedraftet.
Also wollten die dann auch in der fünften Runde nehmen?
Ja, auch in der fünften Runde, genau. Und dann haben sie drei Picks später, er hat dann gesagt, er möchte nicht zu Lamar gehen, weil Lamar wird ja über die nächsten 10 Jahre nicht gesetzt, den Fall, er verletzt sich nicht, wird er ja nicht der Starter sein bei den Ravens, also von daher.
Bei den Browns ist die Chance ein bisschen höher. Die haben eine höhere Fluktuation.
Ja, eine höhere Fluktuation, das stimmt, aber jetzt, wie gesagt, scheint Dylan Gabriel ein bisschen vor ihm zu sein, wenn man das da rein interpretieren möchte.
Das hieß doch schon immer so, oder? Also was ich so mitbekommen habe, war Dylan Gabriel eigentlich immer über Shadur Sanders.
Er wurde ja auch vorhin gedraftet.
Ja.
So, gucken wir nochmal ein bisschen auf die Stats. Hier interessant fällt auf jeden Fall auf, Derrick Henry, der ja sein Monster-Game gegen die Bills hatte letzte Woche, hatte ganze 23 Yards in diesem Spiel. Und ja, das Laufspiel haben die Browns ganz gut im Griff gehabt, aber Lamar Jackson dann nicht so wirklich, 4 Touchdowns, 225 Yards von Lamar, Joe Flacco auch eine Interception gehabt. Ich gucke gerade, Fumbles hatten sie auch. Nee, Joe Flacco auch noch ein Fumble, also genau.
Ich weiß das gar nicht. Hast du es auch mitbekommen? Das war für mich neu. Es wurde gesagt, Joe Flacco hätte gegen alle Teams in der NFL schon gewonnen, außer gegen die Ravens. Macht Sinn, weil für die hat er ja lange gespielt, und die Seahawks.
Hab ich
also
auch
das bedeutet, ja, ne? Das bedeutet, Joe Flacco hat weiterhin nicht gegen seine alte Mannschaft gewonnen. Kurios finde ich, dass so ein Cedric Tillman, der hat ja letzte Woche schon einen Touchdown gefangen für die Browns, wieder heute einfängt. Also, dass der jetzt da plötzlich so der Go-To-Guy ist, zumindest was so Touchdown oder Red Zone Targets angeht, das finde ich auch überraschend. Cedric Tillman spielt gefühlt auch schon, weiß nicht, 12 Jahre in der NFL, oder? Der ist bestimmt noch gar nicht so alt, aber.
Möchtest du wissen, wie alt er ist?
Ja, wenn du das parallel raussuchst, würde ich mich persönlich, sehr freuen.
Ich weiß nicht, ob
du. Ja, gut, okay. Aber ich kenne ihn irgendwie schon so lange. Und plötzlich ist er da wieder wichtig. Mark Andrews zum Beispiel bei den Ravens hatte ja auch einen harten Drop, oder? Ja, den muss er auch fangen in der Endzone. Ja.
Das hat so ein bisschen erinnert an letztes Jahr da war doch im Playoff-Spiel gegen die Bills, hatte er das doch auch, oder? Da war doch Mark Andrews auch am Ende der, so ein bisschen der tragische Held, der den Ball hat fallen lassen.
Ja, ich finde es irgendwie so tragisch. Das ist ja so ein bisschen Browns alt gegen Browns neu. Ne? Die Browns, die alten Browns sind ja jetzt die Ravens quasi.
Und wusstest du auch, dass Browns, der 30. Geburtstag ist heute?
Der Browns? Der neuen Browns?
Ja, also vor 30 Jahren heute sind die Ravens quasi weggegangen als Browns. Und heute sind die Browns an diesem Geburtstag quasi die neuen Browns zurückgekehrt zu den alten Browns. Wie auch immer man das sehen will, haben sich die Spielplanmacher der NFL auch wieder was Geiles einfallen lassen, auf jeden Fall.
Ja,
warte mal, ist das nicht 30 Jahre her jetzt? Warte mal, wann waren das genau? Ja, okay, komm, dann müssen die Browns dahin. Geil.
Naja. Ja, und also seitdem sind die Browns chancenlos einfach immer gefühlt gegen die Ravens. Und auch dieses Jahr sind die Browns, ich meine, wir wussten es ja vorher alle, aber auch wieder nicht so richtig wettbewerbsfähig. Das ist echt tragisch.
Nee. Gut. Hüpfen wir mal weiter. Ich glaube, über das Spiel muss man nicht so viel noch verlieren. Myles Garrett hat natürlich wieder performt. Wenn man einen gesucht hat bei den Browns, der performt, dann ist es immer Myles Garrett auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Titans Rams vielleicht nochmal. Das fand ich überraschend, wie lang dieses Spiel eng geblieben ist. Am Ende 33-19 für die Rams, aber die haben sich lange schwer getan, beziehungsweise Tennessee hat echt ganz gut mitgehalten, oder?
Ja, finde ich auch. Also die Titans sind auch auf jeden Fall wettbewerbsfähig, so wie die Saints auch, zu denen kommen wir ja gleich auch noch. Also die beiden Mannschaften, von denen man eigentlich auch gesagt hat, ja, die könnten schon so im Vergleich zu den anderen Teams ein bisschen abfacken, also finde ich auch. Die waren lange wettbewerbsfähig. Ich fand den Touchdown-Pass von Cam Ward überragend, den er so quer über das ganze Spielfeld wirft. Also da hat man mal so sein Potenzial gesehen. Finde ich geil gescrambled, hat sich freigelaufen und dann wirft er den über das halbe Feld. Das fand ich cool. Also da sah man, warum oder was die Titans in ihm als First-Overall-Pick gesehen haben. Aber letztlich war die Rams-Defense halt auch zu stark für die Titans. Und Matthew Stafford, also ne, da hieß es ja auch, Rücken und kann der überhaupt noch und so weiter. Aber dem merkt man jetzt nicht an, dass er in der Preseason, also dass es da so Gerüchte um ihn gab, ob er überhaupt fit ist. Ja, genau.
Ja, genau.
Mit Devonta Adams passt das ja auch offenbar gut.
13-10 haben die Titans sogar geführt zur Halbzeit. Also das war lange, lange ausgeglichen. Erst kurz vor Ende des dritten Viertels gab es dann den Touchdown-Pass auf Davis Allen, 8 Yards, der die Rams dann so auf die Siegerstraße gebracht hat zum 2016. Danach hat dann auch tatsächlich Devonta Adams seinen ersten Touchdown für die Rams gefangen. Und den vergisst man auch, oder den habe ich auch in der ersten Woche irgendwie, hat man ihn nicht so viel gesehen, obwohl er also jetzt 4 oder 5 Catches, glaube ich, hatte. Aber hat jetzt auch seinen ersten Touchdown gemacht, also von daher. Das wird echt, glaube ich, eine Truppe, die vielen gefährlich werden kann in dieser Saison. Adams mit 106 Yards, 1 Touchdown bei 6 Receptions. Also war auch besser als Puka Nacua in diesem Spiel.
Naja, aber wenn du mal drauf guckst, also Devonta Adams 6 Catches für 106 Yards, Nacua 8 Catches für 91 Yards. Also wenn du so zwei Receiver hast, dann hat die Defense Cam Ward noch 5-mal gesackt. Also das ist schon eine recht komplette Mannschaft. Die Rams, die werden auch ein Wörtchen mitreden.
Auf jeden Fall.
Später.
Ein Fumble hatte Cam Ward noch. Und ja, gut, das sind, gehört ja auch dazu. Man muss sich ja auch noch entwickeln können. Wenn die alle komplett fertig aus dem College kommen, dann ist es ja auch ein bisschen langweilig. Also die Rams 2-0, die Tennessee Titans 0-2. So ein bisschen eigentlich wie erwartet. Irgendwie lädt meine Seite. Ah, jetzt. Okay. Dann können wir weitermachen. Was haben wir denn noch hier? Achso, oh ja, du hast die Saints schon angesprochen, 49ers Saints. 26-21 für die 49ers. Ich habe schon gesagt, vorhin, Brock Purdy verletzt am C, konnte nicht spielen. George Kittle auch nicht dabei. Dann, ja, die diverse Ausfälle, also die 49ers machen weiter.
Wie heißt er? Ayuk, meine ich.
Ayuk
fehlt ja auch immer noch, ja.
Genau, und Robinson, der ist noch gesperrt, die ersten drei Spiele. Also da fehlt den 49ers einiges. Da kann man froh sein, dass man, so wie du letztes Jahr, Mac Jones als Backup-Quarterback hat, weil dann ist man nämlich gut aufgestellt.
Ja, du, 3 Touchdown-Pässe, über ein 100er Rating. Der hat abgeliefert, Mac Jones. Also es hieß ja vorher auch, dass die 49ers sich damals schon im Draft für ihn interessiert haben. Genau. Also Kyle Shanahan hat ja Bock auf den und sieht in dem irgendwas. Das scheint total Sinn zu machen, da diese Quarterback-Besetzung. Ist jetzt nicht sexy, Brock Purdy und Mac Jones, aber es scheint zu funktionieren. Und also, wie du sagst, die hatten sehr viele Ausfälle, vor allem in der Offensive. Auch die Saints, habe ich eben schon gesagt, finde ich wettbewerbsfähig. Also die habe ich jetzt auch irgendwie schlechter erwartet, als sie letztlich sind. Aber die 49ers haben auch dieses Spiel gewonnen und stehen bei 2-0.
Genau. Die letzten drei Mal, in denen sie 2-0 standen, vor diesem Mal sind sie jedes Mal mindestens ins NFC Championship Game gekommen. Nur mal so.
Wie hat dir Spencer Rattler gefallen?
Ich finde, er hat man sieht auf jeden Fall eine Entwicklung bei ihm. Hast du ja auch, ne? Also ich meine, 3 Touchdowns, 200 Yards, ist jetzt keine schlechte Statistik. Hatte einen Fumble, den sie, glaube ich, verloren haben. Alvin Kamara hatte den Fumble, aber er hatte so ein, zwei Situationen, wo man merkt, dass er halt ja noch kein langer Starter in der NFL ist, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das die richtige Entscheidung gewesen von Kellen Moore, den als Starter auszuwählen. Also
wartet aber immer noch auf seinen ersten Sieg in der NFL. Das ist irgendwie auch bitter, ne? Der hat jetzt echt schon ein paar Starts gemacht, aber ist immer als Verlierer vom Platz gegangen. Aber ich finde auch, so wie du sagst, der entwickelt sich irgendwie. Und rein statistisch, ich finde, das trügt ein bisschen. Also der hatte da auch ein paar komische Entscheidungen und manchmal auch keine präzisen Würfe und so. Aber also er darf Starting Quarterback sein bei einem NFL-Team, finde ich, aufgrund seiner Performance. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das hat er jetzt gerechtfertigt, irgendwie diese Entscheidung, finde ich. Aber er muss halt mal Spiele gewinnen, darum geht es ja letztlich.
Darum geht es am Ende. Sehr richtig.
Ja, fast ein bisschen weise auch, ne?
Ja, und die 49ers, kann man auch sagen, also die Defense, glaube ich, war am Ende dann, also gerade Fred Warner war auch heute wieder ich glaube, 11 Tackles alleine, ein Tackle for Loss, ein Pass defended, hat am Ende noch den entscheidenden Fumble recovered, wenn ich mich richtig erinnere. Also die haben ja eher mit der Defense am Ende dann gewonnen als mit der Offense, würde ich sagen.
Darf ich dir zwischendurch einen Flachwitz erzählen, der mir übers Wochenende erzählt wurde?
So, ist aber noch gar nicht Flachwitz Freitag, aber du kannst gerne einen erzählen, ja.
Was macht ein Drache im Stadion?
Weiß ich nicht.
Er feuert die Spieler an. Ganz
super.
Gut, oder?
Ja, super. Ja, komm, gehen wir mal weiter. Ein Spiel, was relativ eindeutig war, haben wir noch nicht angesprochen. Bills, Jets. 30-10. Ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, Die Jets sahen letzte Woche offensiv besser aus als heute. Kann man jetzt, ob man das jetzt schon vergleichen kann und dafür Rückschlüsse auf die Steelers ziehen kann, wenn wir sehen. Aber die Bills haben die heute ziemlich klar dominiert. Beide Quarterbacks hatten so, also Justin Fields musste raus wegen Gehirnerschütterung und auch Josh Allen hatte zwischendurch so einen, ja, so einen Moment, wo man gedacht hat, hat er sich die Nase gebrochen. Auf jeden Fall war der auch mal kurz draußen und die haben auf jeden Fall ziemlich lange an seiner Nase rumgedoktert, aber wenn Josh Allen mal nicht seinen besten Tag hat, jetzt was die Stats angeht, dann haben die ja noch einen ganz guten Running Back.
Ja, er war an keinem Touchdown beteiligt, überraschenderweise. Ich finde, das sah gar nicht, also fandest du, das sah auf den Bildern so aus, als wäre er so hart auf der Nase aufgekommen? Ich finde, das sah man gar nicht richtig, aber der ist in seinen O-Liner gelaufen.
Ja, irgendwie war eine Hand noch mit im Spiel und er ist irgendwie auf den Oberschenkel von seinem O-Liner geknallt, aber ja.
Durfte mit Trubisky mal wieder rein, fand ich auch schön. Er hat auch einen schönen Pass angebracht.
Ja.
Ich glaube, über 30 Yards sogar. Er hat eine richtige Fackel rausgehauen, der Mitch. Und dass man auf der anderen Seite Tyrod Taylor dann auch wieder sieht, auch schon wieder in Woche 2, das ist auch so ein Phänomen, der Typ, oder?
Ja.
Ja, also Tyrod Taylor, der hat irgendwie jede Saison seine Einsätze. Ist der beste Backup eigentlich der NFL aktuell, oder? Also auf den ist irgendwie auch immer Verlass.
Ja, der ist zuverlässig. Einfach auf jeden Fall ein sehr zuverlässiger Backup.
Ja, noch also ich meine, der hat auch einen Touchdown geworfen. Also wenn er dann gefordert ist, ist er da.
In Garbage Time, würde ich dann mal sagen. Bei zum 30-10.
Ja. Ja, aber also da hast du andere Backups in der NFL. Ich glaube, wenn du Tyrod Taylor auf der Bank hast, dann hast du jetzt.
Jack Browning hat heute ein Spiel gewonnen.
Ja.
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 Also die Bills marschieren weiter 2-0, die Jets 0-2. Kann man jetzt sagen, erwartbar. Auch wenn ich die Jets letzte Woche eigentlich ziemlich stark fand und auch Justin Fields. Aber gut.
Na, ich fand halt, wir haben über Ben Johnson schon gesprochen, jetzt bei den Bears 2 Niederlagen. So, jetzt sind wir bei den Jets. Aaron Glenn, auch von den Lions gekommen, als OC auch 2 Niederlagen. Natürlich können sie nicht von 0 auf 100 da jetzt irgendwie den Turnaround schaffen bei diesen Franchises, aber wäre ja auch schon so für den Verlauf der Saison, so für den Kopf wahrscheinlich ganz cool, wenn sie zumindest ein Spiel gewonnen hätten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Ich finde es, man muss den Leuten auch einfach die Zeit einräumen. Also die müssen das, ja, soll man, ne, gerade was NFL angeht und am Ende des Tages ist auch nicht jeder, der ein guter Koordinator war, ein guter Headcoach, wissen wir auch. Also
das heißt, meinst du die Jets und die Bears machen es nicht so wie Bayer Leverkusen? Also jetzt sind ja auch 2 Spieltage rum, jetzt können sie doch auch mal ihren Trainer entlassen, nee,
ich
oder glaub, nicht?
Das passiert in der NFL nicht so schnell.
Ja. Dann haben wir uns getäuscht. Ja. Wahnsinn.
Gut, kommen wir nochmal zu 2 wirklichen Kracherspielen, was zumindest das Hin und Her und so weiter angeht. Fangen wir an mit den Patriots gegen die Dolphins. Die Patriots schaffen es tatsächlich mit 33-27 gegen die Dolphins in Miami zu gewinnen. Die Patriots damit 1-1, die Dolphins 0-2. Das war so ein bisschen die Overreaction letzte Woche. Die Dolphins sahen richtig scheiße aus gegen die Colts und heute, ja, waren sie zumindest im Spiel drin, aber am Ende auch verloren. Das war irgendwie auch ein ganz wildes Spiel und Tua sah, ja, nach dem letzten Spiel fand ich auch in diesem Spiel nicht unbedingt wie der sicherste aus, obwohl, wenn das die Stats jetzt gar nicht so sagen, aber in den entscheidenden Momenten. Wie ging es dir da?
Naja, also erstmal war es ja wirklich ein total absurdes Spiel. Wie war das? Erst gab es doch einen Punt-Return-Touchdown, der Patriots, meine ich, und dann gab es einen Kickoff-Return-Touchdown der Dolphins. Also
nee, umgekehrt.
Zwei so oder so. Haben die Dolphins erst gescored? Genau, glaub, so war das. Erst die Dolphins.
Sind dann, glaube ich, in Führung gegangen dadurch. Und dann, also Kickoff-Return erstmal.
Ja, genau. Malik Washington, ich hab's ja auch gerade nochmal, genau. Es war erst der Punt-Return der Dolphins und direkt im Anschluss dann der Kickoff-Return für die Patriots durch Gibson. Also zwei absolute Big Plays, das fand ich kurios. Und die Dolphins hätten ja am Ende fast noch gewonnen. Also Devon A-Chain ist ja in die Endzone gerannt nach einem langen Lauf, aber er war zwischendurch ja draußen, deswegen hat er nicht gezielt. Also auch eine bittere Pleite für die Dolphins. Die hätten das auch gewinnen können. Und da ist jetzt richtig Druck drauf. Also du verlierst bei den Colts und zu Hause gegen die Patriots. Also es ist jetzt, sind jetzt nicht die Top-Mannschaften der NFL. Und der steht ja eh so unter Druck, Mike McDaniel. Also da ist jetzt weiterhin keine Ruhe. Also da ist richtig Druck drauf jetzt bei den Dolphins.
Auf jeden Fall. Bin ich auch mal gespannt. Also Mike McDaniel war ja auch schon vor der Saison einer der, wo der Stuhl schon am wärmsten war mit. Und das hat sich jetzt natürlich heute bei einer Niederlage gegen die Patriots nicht unbedingt verbessert, vor allen Dingen zu Hause. Was Mut machen kann, ist, ich glaube, im letzten Spiel haben sie ja irgendwann, ich glaube, einen Touchdown, eine 8 Punkte haben sie, glaube ich, gemacht gegen die Colts. Ne? Also zumindest die Offensive war in Teilen heute schon wieder mehr am Start. Und Tyreek Hill auch mit 6 Receptions für 109 Yards. A-Chain, der ja im Rushing-Game gar nicht so zur Geltung kam, aber dafür umso mehr im Pass-Game, du hast es angesprochen, er hätte noch einen Touchdown mehr fast gehabt, aber er hatte alleine beim Receiving irgendwie 8 Receptions für 92 Yards und einen Touchdown. Jalen Waddle auch mit einem Touchdown. Also das ist so gefühlt das, was man ja von Miami erwartet hat, dass die drei auf jeden Fall...
Die O-Line ist halt nicht doll.
Genau, das ist das Problem. Und ich, wie gesagt, Tua hatte, finde ich, auch in diesem einen Drive... am Ende hatte er erst den, genau, da war Hill irgendwie völlig frei, dann überwirft er den hart und danach wirft er dann noch eine Interception und das, ja, hat auch noch 5 Sacks kassiert von den Patriots, also mal gucken. Also sah auf jeden Fall offensiv ein bisschen besser aus. Muss mal sehen, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die jetzt als nächstes? Wieder in der Division oder, oh ja, bei den Bills.
Schwer.
Also das riecht nach 0 und 3, könnte man jetzt mal sagen.
Ja, und eben haben wir über 2 Headcoaches gesprochen, 2 neue Headcoaches, die noch nicht gewonnen haben. Mike Rabel, jetzt sein erstes Spiel mit den Patriots gewonnen.
Genau, gut, aber der ist ja immerhin kein... Also der war ja schon mal Headcoach, sagen wir es so.
Ja, das ist richtig. Aber nicht bei den Patriots, Florian.
Das ist richtig. Drake May... kann man auch nicht wirklich meckern. 19 von 23, 230 Yards, 2 Touchdowns.
Das wollte ich dich auch noch fragen. Hast du es mitbekommen, dass Pete Carroll jetzt der älteste Trainer ist, der je ein NFL-Spiel gewonnen hat?
Ist das so?
Ja, letzte Woche mit den Raiders. Genau, 73 Jahre, weiß ich nicht, 355 Tage oder so. Das fand ich überraschend. Also der wird... Also ne, fast 74, dass es vorher keinen 74-jährigen Headcoach in der NFL gab. Also so früher.
Es gab auf jeden Fall viele, die schon älter aussahen als er.
Ja, ich dachte auch so. Da gab es doch bestimmt so, weiß ich nicht, in den 50er, 60er, 70er oder auch noch 80er Jahren, dachte ich, da gäbe es so 80-jährige Headcoaches oder so. Er ist jetzt der Älteste tatsächlich. Finde ich krass, wusste ich nicht. War mir nicht bewusst.
Ja. Aber der sieht auch so jung aus noch.
Ja,
hat sich gut gehalten. Das ist eine Maschine.
Wie du. Wie du, Florian.
Ja, genau, wie ich.
Du bist auch eine Maschine.
Ja. Gut, dann gucken wir jetzt, das war schon Drama und hin und her, aber das, was die Cowboys gegen die Giants gemacht haben, das war nochmal, das hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt, finde ich, an diesen frühen Spielen. Die Cowboys gewinnen in der Overtime und auch die Overtime an sich selber war auch schon wieder, also geprägt von, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, fangen wir mal an. 40 zu 37 gewinnen die Cowboys, sind damit 1 und 1. Die Giants gehen 0 und 2. Russell Wilson macht Gefühl, also den hat man ja nach dem letzten Spiel gegen die Commanders, haben ihn die Fans oder die Presse in New York ja schon zum Mond gewünscht. Macht ein Spiel, 450 Yards, bei 30 von 41 oder 30 Pässe angebracht, 3 Touchdowns und dann aber trotzdem wieder so ein richtiger Trottel-Move und der das Spiel dann am Ende verliert, oder?
Also dieses Spiel hatte wirklich alles dabei, finde ich. Das ging ja recht langsam los. Das hat man so, finde ich, so, ja, läuft halt auch. Mal gucken, was da so geht. Na, sieht ja nicht so gut aus auf beiden Seiten. Und dann nahm das ja so länger das Spiel lief.
Ja, 13-10 zur Halbzeit.
Nahm das Spiel Fahrt auf. Wie war das? Ich glaube, allein im letzten Quarter 6 Führungswechsel oder so. Ja, 5 oder 6 Führungswechsel.
Wenn man die Overtime mit dazu nimmt, waren es, glaube ich, 6. Sonst, also allein im vierten Viertel waren es 5.
Und dann gehen die Cowboys kurz vor Schluss in Führung und man denkt, huh, krass. Ach so, ja, der Wilson, der hat ja jetzt noch 45 Sekunden, das hat er nicht mehr im Tank, das schafft er nicht. Und dann haut er wirklich noch so eine Fackel auf Malik Nevers raus. Also unglaublich, also wirklich unglaublich. Die Cowboys haben plötzlich ein Laufspiel, ist ja auch verrückt. Also das war ja letztes Jahr desaströs. Also,
ja, aber ich meine, da machen die Giants, also das muss man, ne, das... Es hätte, glaube ich, keiner erwartet vor dem Spiel, dass die Giants gewinnen, weil die Cowboys hatten zwar auch das erste Spiel verloren, mussten aber gegen die Eagles spielen. Die sahen da eigentlich ganz gut aus, verlieren relativ knapp gegen die Eagles. Und man war eigentlich darüber überrascht, fand ich zumindest, wie die Cowboys gespielt haben. Und das war Dak Prescott sah gut aus, bla bla bla. Also du hast die Giants gesehen, die sahen, ja, wurden schlecht, war ein schlechtes Spiel gegen Washington, also hast du eigentlich gedacht, Dallas zu Hause gewinnt das locker, oder? Also, oder ist das locker, aber wird das gewinnen?
Ah, nee, weiß ich nicht. Nee, fand ich nicht. Also, die Cowboys haben mich auch nicht abgeholt bis dato. Also, da war irgendwie alles möglich, dass die Cowboys am Ende gewinnen. Also, ich habe auch auf die Cowboys als Sieger getippt, aber dass die jetzt so die Giants da so eben mal wegfiedeln, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, aber die Giants haben, finde ich, am Ende, also, wenn man immer Dable so anzählt, also, du hast es angesprochen, die Pickens macht das 34-30 mit noch 52 Sekunden auf der Uhr. Dann machen die Giants bei Sekunde 25 noch auf der Uhr mit Malik Nevers nochmal so ein 48-Yard-Pass von Wilson, gehen 37-34 in Führung. Es sind also noch 25 Sekunden zu spielen. Und dann spielen die, weil die wissen, dass die Cowboys haben Brandon Aubrey als dem vermeintlich besten Kicker der NFL. Das heißt, die müssen nicht so weit kommen, spielen aber eine Defense, die so soft war, als hätten die irgendwie 40 Yards, die sie den Cowboys irgendwie schenken können, bis die Zeit dann irgendwann ausläuft, dass die nichts mehr holen. Und die Cowboys schaffen es halt, in eine Entfernung von 64 Yards zu kommen. Und dann haut er das Ding da rein und es geht in die Overtime. Also das fand ich schon mal komisch. Ich fand das ein bisschen sehr zurückhaltend, die Defense in dem Moment. Und ja, dann in der Overtime, da gab es, glaube ich, auch, hatte jede Mannschaft zweimal den Ball und am Ende die Cowboys nochmal zum dritten Mal. Also es ging auch da hin und her und jeder hätte das Spiel gewinnen können. Und in der einen Serie, die Giants haben, da wirft Russell Wilson halt so einen Mondball irgendwie unter Druck, aber anstatt den irgendwie, keine Ahnung, wegzuwerfen oder was weiß ich nicht damit zu machen, aber nicht das zu machen, in irgendwie irgendwo hinzuwerfen, wo irgendwo ein Receiver rumrennt und aber zwei Verteidiger und der Ball in den Schoß fällt, mehr oder weniger. Also, keine Ahnung. Das ist so, finde ich, Russell Wilson für mich im Moment so. Auch letzte Woche hat er auch wieder so ein Play, was so richtig boneheaded war, wie man sagt. Also, keine Ahnung. Er hatte die geilen Bomben auf Malik Nevers, der insgesamt ja was, 167 Yards hatte, zwei Touchdowns, also auch ein Megaspiel. Die Stats von Wilson habe ich schon aufgezählt, aber am Ende vergeigen es für mich eigentlich eher die Giants, als dass die Cowboys gewinnen.
Ja,
und das ist halt so Giants-mäßig.
Ja, das ist wohl wahr, das stimmt.
Erwähnen müssen wir noch, dass natürlich auch Jackson Dart kurz mal reinkam. Der hat tatsächlich, wurde zwei oder dreimal reingeschickt und durfte ein Play oder mal zwei Plays machen. Ich würde gerne mal wissen, wie Russell Wilson das fand, aber.
Aber auch kurios, oder?
Also auch da. So
warum machst du das?
Warum machst du es dann da? Und ich glaube, der eine hat ganz gut funktioniert, beim nächsten hat er irgendwie 3 Yards verloren, bei 2-1 oder sowas. Also habe ich mich auch gewundert. Vor allen Dingen, weil dann nicht irgendwas kam, was jetzt total besonders war, ne? Also, sondern der hat dann irgendwie ein normales Play gelaufen irgendwie und ja. Naja, die Giants bleiben halt irgendwie doch die Giants.
Ja, ich warte mal, ich will hier gerade noch mal gucken, weil ich fand das schon auffällig heute.
Das Spiel war auch 506 Yards zu 478 für die Giants tatsächlich.
Hier, guck mal. Also die Cowboys hatten jetzt in beiden Spielen weit über 100 Rushing Yards. Also das meinte ich mit, die haben plötzlich wieder ein Laufspiel. Also letztes Jahr war das Laufspiel der Cowboys, glaube ich, ligaweit das allerschlechteste. Deswegen haben sie da auch alles ausgetauscht. Und jetzt ist Javonte Williams da. Ja, und der macht das echt gut. Also die Cowboys haben plötzlich auch wieder ein Laufspiel. Das ist auch nochmal bemerkenswert, finde ich.
Und was man noch erwähnen muss, sind die Strafen. Das suche ich gerade hier auch. Die Giants hatten 14 Strafen für 160 Yards. Cowboys auch mit 106 Yards bei 12 Strafen. Aber das sind ja auch nochmal 54 Yards mehr bei den Giants. Das war zwischenzeitlich war es noch viel eindeutiger. Also crazy.
Ja, 77 Punkte. Und dann wurde ja hier Olle Jerry Jones auch noch eingeblendet, kurz vor Schluss, als Aubrey dann das Field Goal für die Verlängerung geschossen hat. Ach, puh, Jerry Jones.
Ja. Jerry.
Come on, hat er gesagt. Come on. Komm jetzt. Hast du die Netflix-Serie eigentlich angeguckt?
Nein. Gut. Das waren die frühen Spiele. Ich würde sagen, wir starten dann mal in die Nachtschicht sozusagen.
Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Ja gut, Kutsche, dann kommen wir jetzt also zu den späten Spielen am Sonntagabend und das waren wirklich drei Begegnungen, die es in sich hatten. Also es gab die Broncos gegen die Colts, es gab die Panthers gegen die Cardinals und es gab die Eagles gegen die Chiefs natürlich, der Super Bowl Rematch sozusagen, auch wenn man einen Super Bowl nicht wiederholen kann. Also die Chiefs hatten heute nicht die Möglichkeit, die Niederlage auszugleichen im Super Bowl, sondern es ist natürlich ein neues Spiel. Ein Spiel davon, lass uns doch damit anfangen, sah eigentlich lange, lange Zeit wie schon over aus, nämlich bis ungefähr fünfeinhalb Minuten vor Schluss stand es 27-9 für die Cardinals gegen die Panthers. Was ist dann passiert?
Das musst du den Headcoach der Cardinals fragen. Also das ist ja Wahnsinn. Die hätten das Spiel fast noch gewonnen, inklusive eines eroberten Onside-Kicks, genau.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Also dieses Spiel, also wenn die am Anfang die Panthers nicht so schlecht gespielt hätten, beziehungsweise die haben in der ersten Halbzeit eigentlich nur ein Field Goal zustande gebracht und hatten auch zwei Turnover zu Beginn in den Drives und lagen ganz schnell dann irgendwie 10-3 und 20-3 hinten am Ende des zweiten Viertels zur Halbzeit. Dann sogar 27-3 und du hast es gesagt, also gefühlt haben die aufgehört zu spielen und auf einmal ging es los. Irgendwie Hunter Renfrow, Touchdown, Ende drittes Viertel und dann im vierten Viertel noch zwei Touchdowns mit Chuba Hubbard. Auch ein Pass von Bryce Young. Hunter Renfrow, der hatte auch einen Pass von Bryce Young und dann noch einmal Hunter Renfrow mit einer Minute 58 noch zu spielen. Nochmal Hunter Renfrow nach einem Pass von Bryce Young. Stand es auf einmal 22-27. Das Stadion war auch schon komplett leer. Die sind alle nach Hause gegangen, weil sie gedacht haben, es ist
ja, es hatte so ein bisschen Super Bowl-Vibes, oder? Ja. Wie damals mit den Patriots und den Falcons, auch so ein 27-3.
Genau, ähnlich. Aber muss man auch sagen, dass Bryce Young dann am Ende richtig gut gespielt hat, gefühlt, fand ich zumindest. Am Ende 328 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Du hast es eben angesprochen, es gab dann noch einen Onside-Kick, also die haben tatsächlich dann auch nochmal den Ball wiederbekommen mit etwas über zwei Minuten zu spielen, glaube ich. Stimmt nicht. Unter der Zwei-Minuten-Grenze war es schon. Also es war schon, die Two-Minute-Warning war schon vorbei. Und dann haben die Panthers zweimal Glück gehabt, muss man auch dazu sagen, in diesem letzten Drive. Also gefühlt war die Spannung zu greifen, weil dann die Cardinals, wie du schon gesagt hast, haben sich mehrmals selber wehgetan, könnte man so sagen, weil es gab wäre das Spiel schon zu Ende gewesen, Sack, beim vierten Down und dann gab es aber eine Strafe der Panthers im Backfield. Danach gab es noch einen Roughing the Passer, also die Cardinals haben alles getan eigentlich, um noch zu verlieren. Am Ende des Tages hat dann aber der 39-jährige Calais Campbell dafür gesorgt mit seinem Sack beim vierten Down gegen Bryce Young, wo eigentlich die Hail Mary mehr oder weniger hätte kommen müssen, dass diese gar nicht mehr zustande kam. Und dann haben sie das Ding glücklich mit 27-22 gewonnen.
Ja, absurdes Spiel. Vor allem, es ging ja so beschissen los für die Panthers. Irgendwie schon nach anderthalb Minuten hat Bryce Young gefumbled und das wurde dann ein Return-Touchdown. Also die waren klar unterlegen, waren deutlich zurück. Also, dass die Cardinals die Panthers dann nochmal so ranlassen, Wahnsinn.
Ja, wo du dann auch echt das Gefühl hast, dass so ein Team nicht auf der Höhe ist oder zu früh auf, was man ja immer, finde ich, auch bei Kyler Murray so ein bisschen bemängelt, dass das nicht sein, wie sagt man, dass er, der Fokus manchmal dann dahin geht oder er nicht so wirklich dabei der Sache ist oder so dieser letzte Wille ihm manchmal fehlt. Das sah irgendwie bei dem gesamten Team so aus, weil auf einmal ging es halt zack, zack, zack und die Defense hat gar nichts mehr gestoppt gekriegt. Also das war schon krass. Wo man auch sagen muss, dass Bryce Young da dann echt auch ganz gute Pässe an den Mann gebracht hat. Du hast es gesagt, er hatte eine Interception gleich am Anfang, dann hat er noch einen Fumble gehabt. Also das war so ein bisschen, deswegen sind sie so in den Rückstand geraten. Aber ja, die letzten 5,5 Minuten, die haben dann wieder eigentlich gezeigt, was Bryce Young eigentlich kann und in der NFL auch funktionieren kann.
Ja, trotzdem stehen sie jetzt 0-2 ja, und Cardinals 2-0.
Sieht wieder kacke aus. Erwähnen kann man, finde ich, noch Tateroa McMillan, der Rookie-Wide Receiver, hatte 6 Catches für 100 Yards, der auch letzte Woche in dem Spiel, was sie verloren haben, schon ein paar ganz gute Catches. Also der scheint auf jeden Fall ein gelungener Draft-Pick zu sein.
Ja.
Ja. Kyler Murray auf der anderen Seite hatte eine Interception und das war auch so ein bisschen auch so der Knackpunkt, ne? Also bis dahin hat Arizona eigentlich fehlerfrei gespielt. Hat dann aber ja die Interception gegeben von Kyler Murray und das hat das Ganze dann so ein bisschen ins Rollen gebracht nochmal, die Panthers. Aber gut, am Ende gewinnen die Cardinals den 2-0, du hast es gesagt. Das ist ja für die ein guter Start, aber auch irgendwie nicht. Ich meine, die haben jetzt, gegen wen haben sie in der ersten Runde, im ersten Spiel gespielt?
Saints.
Also das ist so ein bisschen, Saints, Panthers ist jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme, aber ja, 2 Siege haben ist natürlich besser als keine 2 Siege haben, um mal ganz schlau daher zu reden, aber.
Ach, du hast diesen Sport so durchschaut, Florian.
Aber stark. Auf der anderen Seite.
Der war stark.
Erinnere ich da immer gerne an die letztes Jahr, wo die Saints auch 2-0 waren. Also ja. Das bedeutet jetzt gefühlt noch nichts für die Cardinals. Also ich würde jetzt als Cardinals-Fan, mein Sohn schläft nebenan, ich hoffe, er hört mich nicht, aber ich würde jetzt noch nicht in Euphorie ausbrechen.
Jadeveon Clowney hat übrigens bei den Cowboys unterschrieben.
Oh.
Der war auch schon überall, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, nach dem Sieg gegen die Giants haben sie das bekannt gegeben.
Stark. Hat er jetzt auch nochmal was?
Der Nachfolger quasi von Micah Parsons.
Micah Parsons, ja, stark. Jadeveon Clowney. Na gut, mal gucken. Vielleicht wird er ja auch bei den Cowboys nochmal abreißen. Gut, gucken wir weiter. Dann, das war natürlich so ein bisschen das Spiel, was ja lange unterm Radar lief, wo man eigentlich auch schon gar nicht mehr hingeguckt hat. Gehen wir mal weiter, da heben wir uns das Super Bowl Rematch zum Schluss aus und gehen jetzt mal zu den Broncos gegen die Colts. Und da muss man sagen, eine 29-28 für die Colts, die damit auch 2-0 sind. Und die Broncos 1-1. Daniel Jones sieht aus wie Tom Brady. Und ein Tom Brady, der laufen kann.
Der Hype ist real.
Der Hype ist real. Also wer jetzt noch nicht auf dem Colts Hype Train sitzt und dem Daniel Jones Hype Train, also meine Herren.
Dem ist nicht mehr zu helfen.
Nee. Aber auch ein irres Spiel. Auch gerade
ja,
das
total.
Ende.
Erzähl mir mal, also das Ergebnis hattest du ja schon genannt. Was war das für eine Strafe? Weil man muss dazu wissen, die Colts irgendwie kurz vor Schluss, was war das, 60 Yards oder so, ne? Field Goal Versuch geht daneben, klar daneben. Und dann gibt es aber eine Strafe für die Broncos Defense. Das habe ich nicht genau mitbekommen. Was war das für eine Strafe?
Das haben die noch nicht so richtig gut aufgelöst. Ich habe ja auch Red Zone geguckt in dem Moment. Und dann ging es immer hin und her zwischen, weil das andere Spiel oder Panthers ja auch noch so spannend war und Broncos und Chiefs, Eagles ja auch nicht ganz uninteressant war, dann haben die nochmal hin und her geschaltet, sodass man nicht so richtig gehört hat. Also ich habe so verstanden, dass der Center, also der Snapper irgendwie, der darf ja eigentlich nicht berührt werden, beziehungsweise irgendwie übersprungen oder runtergedrückt oder irgendwas beim Field Goal Versuch und dass die da irgendwie an dem zugange waren. Also so habe ich es wahrgenommen.
Mhm. Okay. Ja, also ich meine, maximal bitter irgendwie, oder? Für die Broncos. Eigentlich ja, geht das Field Goal schon vorbei, ne? Also hier,
genau,
Sean Payton ist schon auf dem Weg in die zur Mittellinie, zum Handshake und so weiter und dann gibt es plötzlich noch eine Strafe und dann verlieren sie das Ding doch noch.
Krass. Ja, das war eine 15-Yard-Strafe und auf einmal war es halt statt 60 Yards nur 45 und dann hat er ihn halt reingemacht. Schrader, ja. Der Kicker, auch noch kein Field Goal in seiner NFL-Karriere verschossen.
Ja.
Weil das zählte ja dann natürlich nicht, das erste, weil
wurde so ja, lang wurde, muss man jetzt aber auch sagen, ist seine NFL-Karriere
aber
auch nicht, ne?
Also ein Jahr und oder letztes Jahr schon gekickt und jetzt, also finde ich jetzt schon, kann man schon mal erwähnen, dass du noch kein Ding verschossen hast.
Ja, auf jeden Fall, also ein gutes Spiel, finde ich, ne? Es war ja permanent spannend. Keine Mannschaft war je richtig weit vorne. Und Daniel Jones, wir haben drüber gesprochen, hat wieder geliefert. Also er hatte einen Touchdown-Pass, er hat einen Touchdown wieder selbst erlaufen und ist wieder fehlerfrei geblieben. Über 300 Yards geworfen. Also der Hype ist for real, Flo. Kann so jemand Comeback-Player of the Year werden eigentlich oder geht das nicht?
Ne? Das ist auch eine gute Frage. Ist ja auch, die andere Frage war ja, ob J.J. McCarthy auch Rookie of the Year werden könnte von den Vikings, ja. Weil er noch kein einziges Spiel gemacht hat, aber es geht nicht. Also,
okay.
Also Daniel Jones, meiner Meinung nach, weil er nicht verletzt war oder mal nicht gespielt hat oder nicht einem Team angehört hat, kann, glaube ich, nicht Comeback Player of the Year werden. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, 316 Yards noch dazu, also keine Ahnung. Also die Colts sind wirklich natürlich Jonathan Taylor auch 165 Rushing Yards bei 25 Carries und wer sich auch als wenn ich vorhin ja schon von Teteroa McMullen gesprochen habe, Tyler Warren, der Tight End, den die Colts geholt haben, der hat zwar nur 4 Catches, aber 79 Yards und der scheint auch am Start zu sein, auf jeden Fall. Also die Colts haben offensiv echt eine gute Truppe.
Ja, aber auch defensiv, finde ich. Also die hatten auch echt Big Plays irgendwie in der Defensive. Und ich meine, also die Broncos-Defense, die hochgelobte Broncos-Defense, die hat haben Daniel Jones und Co. auseinandergenommen. Und vor allem jetzt spielen die Colts nächste Woche bei den Titans. Das können sie gewinnen. Ich weiß es noch nicht, ich traue dem Braten nicht. Also man könnte jetzt auch sagen, die Saints sind die Colts sind die Saints 2025, also gewinnen die ersten 2 Spiele und verkacken dann sukzessive. Aber bei den Titans könnten sie auch gewinnen, dann steht es 3-0. Wer weiß, vielleicht sind sie eine positive Überraschung. Das wäre wirklich überraschend.
Ja, und Shane Steichen, also ich meine, ja, Daniel Jones ist mobil, kann auch werfen, wie wir jetzt sehen. Also ich glaube, so 2 solche Spiele hintereinander bei den Giants müsste man mal in den Annalen blättern, ob man da irgendwas findet. Aber ich finde, das sieht nach einem richtig, richtig guten Team aus. Denver auf der anderen Seite, Bo Nix eigentlich, ne, letzte Woche kein so gutes Spiel gemacht, in der ersten Woche, haben aber gewonnen irgendwie. Jetzt eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht, 22 von 30, 206 Yards, 3 Touchdowns gehabt und dann kam aber im vierten Viertel, am Ende hat es dann die Broncos so ein bisschen, haben sie es auch selber, also hat sie verlassen, sage ich jetzt mal, weil dann gab es eine Interception von Bo Nix, die einzige in dem Spiel, die natürlich den Colts geholfen hat und danach hat dann noch der Kicker Broncos, von den Broncos Lutz, hat auch noch einen 42.
Lutz.
Hat er. Willi Lutz.
Willi Lutz. Willi heißt Lutz der,
heißt ja. der aus ja. Gelsenkirchen. Der hat dann auch noch seinen.
Lutz. Ja, ja, mit Doppel-U.
Ja. Lutz. Der hatte ein bisschen viel, ja, keine Ahnung, keine Gags über Gelsenkirchen hier. Also der verschießt einen 42-Jahre beim Stand von 28-26, das wäre 31-26 geworden. So hätten dann die Colts am Ende einen Touchdown gebraucht. So war es halt der Kick mit dem Field Goal. Und ja.
Unter Strafe.
Unter Strafe.
Ja, und vor allem, um mal auf die Division zu schauen, ne? Also Colts jetzt 2-0, die Texans wissen wir noch nicht, die spielen ja erst Montagnacht, sind mit einer Niederlage gestartet, über die Jaguars haben wir gesprochen, die stehen 1-1, die Titans 0-2, das sieht gut aus, und für die Broncos, wir kommen ja gleich zum Chiefs-Spiel, natürlich bitter, dass sie dann irgendwie verloren haben, weil die hätten schon 2 Siege vor den Chiefs jetzt stehen können.
Damit hast du natürlich vorweggenommen, wie die Chiefs gespielt haben. Auf jeden Fall, also bitter für die Broncos, wahrscheinlich auch ein Sieg, den man eher schon, obwohl bei den Colts zu spielen, also wenn man jetzt nicht so vermessen sein, dass die Broncos schon sagen können, hey, wir gewinnen überall und alles, aber das Spiel haben sie am Ende, fand ich, selber verloren und eigentlich nicht die Colts gewonnen, also die beiden Fehler, Bo Nix mit der Interception und dann Lutz mit seinem verschossenen Field Goal. Das war schon bitter. Ja, dann wollen wir, glaube ich, wollen wir dann zum Spiel rüber switchen, worauf wahrscheinlich alle gewartet haben an diesem Spieltag oder auf das sich alle gefreut haben. Philadelphia gegen die Chiefs, das ja, Rematch des Super Bowls oder die gleiche Begegnung. Also gefühlt war da nur ja ein Spiel dazwischen und das dann treffen sie sich wieder, auch wenn das dann 8 Monate auseinander liegt. Aber wenn man jetzt so ein bisschen auf die Personalien geguckt hat, also bei den Chiefs hat man jetzt nicht unbedingt so ein mega Feuerwerk erwartet, ging mir zumindest so, weil ohne Worthy, der verletzt ist, dann Rashid? Nee.
Rashid Rice,
so genau. Nicht Shahid. Rashid, das ist ein anderer. Ohne seine beiden Top-Receiver oder ziemlich gute Receiver hat man gedacht, okay, das Chiefs-Offensivspiel wird vielleicht noch nicht so am Start sein, wie es am Start sein kann. Philly sich letzte Woche auf jeden Fall zu einem Sieg gegen die Cowboys gemüht. Jalen Carter durfte dabei sein, war nur ein Spiel gesperrt und das war das letzte Spiel, da wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Also er hat quasi ja kein Snap wirklich gespielt im letzten Spiel. Das hat dann also diese Einspielsperre gekriegt. Findest du das angemessen? Also ich habe das Gefühl, dass entweder in der NFL da ein anderes Maß gilt oder ich weiß nicht, wie das sonst im amerikanischen Sport ist, aber anspucken bei uns beim Fußball, also ich habe mal geguckt, das letzte, was ich gefunden habe, war Thüram von Gladbach, als er da noch war, da hat er 5 Spiele gekriegt. Findest du das, keine Ahnung, ausreichend bestraft? Oder findest du nicht auch, dass Spucken eigentlich fast schlimmer ist als ein Foulspiel?
Also wir hatten die Diskussion heute auch beim RTL NFL Radio und da kam das Beispiel, das finde ich eigentlich ganz treffend. Kannst du dich noch dran erinnern, als Myles Garrett Mason Rudolph mit dem Helm einen übergebraten hat vor ein paar Jahren und da, wir waren uns nicht ganz sicher, ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeschlagen, aber das gab nur in Anführungszeichen 4 Spiele oder so, also maximal 4 Spiele. Also sowas finde ich deutlich ist schlimmer natürlich, so eine Strafe, spucken, hast du aber recht, macht man nicht, respektlos und so weiter. Ja, ich finde halt diese Argumentation, er ist vom Feld geflogen und damit hat er seine Sperre schon abgesessen. Das finde ich halt so obskur. Also wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, wenn jemand mit einer roten Karte vom Platz fliegt, ist er mindestens ein Spiel danach gesperrt. Und dann sagt man nicht, naja, der ist ja schon in der ersten Minute runtergeflogen. Dann hat er ja quasi schon sein Spiel ausgesetzt. Also diese Argumentation finde ich ein bisschen komisch. Also das macht so gar keinen Sinn. Und ja, spucken, es muss eigentlich mehr sanktioniert werden als nur jetzt Einspielpause. Ja.
Ja. Gut, er muss dazu noch, glaube ich, 57.
War der ein Faktor eigentlich? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Also war der statistisch jetzt wichtig?
Da muss ich dann auch nachgucken. Ich habe es noch nicht geschafft, jetzt so schnell.
Ja, komm, ich mach das für dich, Florian. Ich muss ja auch irgendeine Aufgabe hier haben.
Mal gucken, wer schneller ist. Und irgendwas
ein Solo-Tackle, ein Tackle-Assist. Nee, also ein Faktor war er jetzt. Zumindest
Stat-wise nicht. Das muss ja nicht immer heißen, dass er... Ja. Denn, wenn man es jetzt mal umgedreht, also die Kansas City, das Spiel ist 2017 ausgegangen für die Eagles. So viel hat die Offense jetzt der Chiefs nicht zustande gebracht. Also Jalen Carter wird schon seinen Teil dazu beigetragen haben. Ja, keine Ahnung, was fällt dir zu dem Spiel ein? Also Low Scoring, wie gesagt, auch in diesem Rematch nicht dieser krasse Unterschied wie im Super Bowl, wo Philadelphia gefühlt auf beiden Seiten des Balles Kansas City dominiert hat. Das war heute nicht der Fall. In dem Maße stand 10-10 zur Halbzeit. Beide mit einem Touchdown. Saquon Barkley auf Seiten der Eagles. Patrick Mahomes ist selbst reingelaufen. 13-Yard-Rush. Der hatte auch einen Touchdown und dann gab es noch jeweils ein Field Goal. Also das, so ist man dann in die Pause gegangen und auch nach der Halbzeit ging es jetzt nicht. War es, wie gesagt, kein offensives Feuerwerk. Hatte aber durchaus sehr viel Spannendes und war am Ende ein Tush-Push-Festival.
Naja, und also man darf nicht unerwähnt lassen, Travis Kelce mit einem entscheidenden Fumble hat dann für einen Turnover gesorgt. Also
Oder nicht gefangen, das war dann eine Interception. Also er hat den Ball
festgehalten. Wurde als Interception gewertet. Genau. Ja, aber den muss er ja haben. Also gerade ein Travis Kelce muss den haben, behaupte ich jetzt.
Und vor allen Dingen stehen sie da, ne, an der 6 Yard, ich glaube, es war Zweiter und
ja, das war in der Red Zone.
Zweiter und Goal an der 6-Yard-Linie und er kann den Ball nicht festhalten und dann intercepten ihn die Eagles.
Das erste Mal seit Patrick Mahomes in der NFL ist, dass er mit 0-2 startet. Also wenn du so willst, die Chiefs oder Mahomes historisch schlecht. Das Laufspiel hat auch wieder nicht so richtig funktioniert. Aber hast du diesen Hit gesehen von dem einen Chiefs-Defender gegen Jalen Hurts?
Gegen Jalen Hurts? Nee. Achso, doch, hier, der Lott, ne? Oder der hat so einen Doppelnamen, aber sein zweiter ist, glaube ich.
Ja, genau, der hat den Doppelnamen.
Das war so eine Clothesline beim Catchen, wie er den einfach so umgenagelt hat.
Genau. Es sah so aus, als hätte er den Ellenbogen so ausgefahren quasi. Und Jalen Hurts läuft dagegen und fällt einfach um. Das war ganz cool. Also ich fand die Defense der Chiefs ganz gut. Die stand ja letztes Jahr auch in der Kritik, aber die hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Aber offensiv, du hast ja gesagt, also da fehlten halt auch zwei wichtige Spieler. Patrick Mahomes sieht, also es ist nicht mehr so dieses, das war ja letztes Jahr schon so, also ne? Ja, also Patrick Mahomes, wir haben ja Patrick Mahomes, wir gewinnen am Ende eh. So ist es irgendwie nicht mehr. Aber ist auch okay. Also ich meine,
ja, aber er hat irgendwie seine Momente. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit hatten die beide Quarterbacks oder bis ins dritte Viertel eine Zeit lang beide 60 Yards durch die Luft. Also da merkt man schon, da ging nicht viel im Passspiel, auch sicherlich den beiden Defenses zuzuschreiben. Und dann haben die Eagles dann halt Saquon Barkley, der irgendwie 88 Yards macht, einen Touchdown und der beste Rusher bei den Chiefs ist Mahomes gewesen mit 7 Carries für 66 Yards und einen Touchdown. Also der muss da schon sehr viel selbst schultern und hat am Ende auch, also das hat er dann wieder gut gemacht, aber da gab es in der letzten, also die haben 20-10 geführt, die Eagles. Und dann hatte Mahomes eigentlich so einen Ball, wo der Thornton völlig frei war. Also der wäre in die Endzone gelaufen, den hat er irgendwie, keine Ahnung, 5 Yards, 6 Yards überworfen, was so gar nicht Mahomes-like ist, hat er dann aber, ich glaube, 2-3 Snaps später wieder gut gemacht, mit fast dem gleichen Play und diesmal hat er Thornton getroffen und der hat dann den Touchdown gemacht und ist dann so nochmal ein bisschen spannend gemacht, weil die haben dann gleich einen Onside-Kick probiert. Bei 3 Minuten hat mich auch erst überrascht, dass sie da schon dafür gegangen sind, also dass sie nicht nochmal den Eagles den Ball gegeben haben, aber die Chiefs hatten keine Timeouts mehr und mussten, glaube ich, es so versuchen. Und dann hat da AJ Brown den Onside-Kick gesichert. Ich wollte gerade mal gucken, hat er überhaupt? Hat doch, der hatte ein paar Catches heute. aber weil letzte Woche hatte der ja so wenig. Diese Woche immerhin 5 Catches für 27 Yards. Aber genau, das war dann, und dann gab es natürlich nochmal wieder Tusch-Push, Tusch-Push, bis man dann die Zeit auslaufen lassen konnte. Und ja, so haben die Eagles dann am Ende gewonnen. Du hast gesagt, die Chiefs zum ersten Mal 0-2 seit 2014, glaube ich. Und Philly als Super Bowl Champion startet mit einem 2-0. Hart erkämpft, hart erarbeitet, aber am Ende egal.
Ja, die Chiefs jetzt Sunday Night bei den Giants. Das sollten sie dann mal gewinnen. Und dann kommen die Ravens.
Ja.
Also, oh, und danach geht's zu den Jaguars. Das ist
das ist auch
tough für die Chiefs. Natürlich ist auch, ich kann's auch schon ein Häkchen hintermachen an den Jaguars-Sieg. Ja, also wir alle wünschen uns ja, ne, es ist ja nichts gegen die Chiefs, aber wir wünschen uns ja alle, wir lieben ja eigentlich die NFL auch, weil sie so abwechselnd ist. Und wenn jetzt die Chiefs mal mehr Probleme haben sollten, als in den letzten Jahren ihre Division zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen, dann steht das ja für Abwechslung. Ich glaube, das können dann auch Chiefs-Fans mal verknusen.
Ja, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, so möchte ich es mal formulieren.
Dann müssen wir Daniel mal fragen, ob das so ist. Also,
na, der wird schlechte Laune haben.
Ja, in der Division ja auch noch. Ich meine, Chargers gegen Raiders ist noch. Einer von beiden wird auch 2-0 sein. Legen wir jetzt mal das Unentschieden raus. Also, dann hast du in der Division auf jeden Fall ein Team mit 2-0, die Broncos bei 1-1. Das andere Team hier auch mit 1-1 aus dem Spiel, Chargers gegen Raiders und ganz am Ende die Chiefs. Ein ungewohntes Bild auf jeden Fall.
Ja, ich gucke hier gerade mal auf die Conferences. Also in der East führen die Bills mit 2 Siegen keine Niederlage, in der North die Bengals mit 2 Siegen keine Niederlage und in der South die Colts mit 2 Siegen und keiner Niederlage. Die West, du hast gesagt, kann man für die noch nicht beurteilen, weil die Chargers und die Raiders noch nicht gespielt haben. Und in der NFC Eagles vorne 2-0, 49ers vorne und die Cardinals vorne mit 2-0 in der West. Green Bay vorne mit 2-0. Wobei die Vikings, während wir hier jetzt sprechen, noch nicht gespielt haben gegen die Falcons. Und in der Süd mal wieder Tampa vorne.
Na, die auch noch spielen.
Ja.
Gut. Kutsche.
Was ist denn mit dem Nachtgame? Machst du das noch oder fällt das aus?
Was heißt hier, fällt das aus? Du kannst es ja gerne machen. Vielleicht machst du es einfach nochmal.
Ich habe dich gefragt. Das ist ja dein Format hier.
Nee, immer dieses Rausreden und Rausschlawinern wollen wir mit dem dieser.
Ey, das ist das Kirk Cousins Gedächtnisspiel, Florian. Vikings gegen Falcons.
Ja, dann hau doch mal rein. Schick mir die Datei von, wenn du das Spiel besprochen hast, und ich baue sie noch ein.
Ja, okay. Ja, seht es uns nach, das wird es nicht geben. Das müsst ihr euch woanders dann reinziehen.
Ja, aber vielleicht wird ja dann am Dienstag in Footballerei hautnah darüber gesprochen, über das Spiel.
So, Überleitung des Todes. Und dann wird bestimmt drüber gesprochen.
Genau, und dann kommen da noch die beiden Monday Night Games mit rein. Also, dann gibt es doch da noch einiges zu besprechen.
Ja. Hat eigentlich Olle Bill gespielt, weißt du das? Also das erste Spiel für Bill Belichick am College lief ja nicht ganz so gut.
Ja, das zweite hat er aber gewonnen.
Hast du das mitbekommen? Ah, haben sie gewonnen, okay.
Ja, aber jetzt müssen sie eigentlich ja wieder gespielt haben.
Okay. Weil ich komme drauf, weil du eben Footballerei hautnah gesagt hast. Wir haben ja jetzt auch wieder eine Footballerei College Show, immer mittwochs mit Stolle, Schuhan und Immo. Ich bin da auch fleißiger Hörer, ich lerne da viel, ich habe nicht so viel Ahnung vom College, ich verfolge das nicht so tief, aber es ist sehr gut. Also falls ihr das noch nicht für euch entdeckt habt, immer mittwochs aus dem Hause der Footballerei gibt es noch College-Football. Ich finde das sehr hübsch.
Findest du hübsch?
Ich finde das hübsch.
Gut. Dann könnt ihr
und
da
es gab wie immer natürlich technische Probleme bei Stolle, aber jetzt in der aktuellen Folge klingt er sehr gut. Hast du ihm nochmal ein Mikro geschickt?
Wie hat er das denn hingekriegt?
Ich weiß es nicht. Also die ersten zwei Folgen habe ich nicht gehört, muss ich gestehen. Und in den Kommentaren stand wie immer, es ist wie immer, Stolle klingt nicht gut. Und jetzt habe ich mal reingehört. Ich wollte mir auch mal seine Tonqualität auch unter anderem anhören. Aber jetzt klang er sehr gut. Und das ist wirklich ein schöner Podcast. Also hört da rein. Stolle und sein Mikro, das ist auch so ein Never-Ending-Thema.
Bill Belichick hat gewonnen übrigens.
Das ist schön.
41-6. Ich glaube übrigens, das liegt nicht an seinem Mikro, sondern an dem Device, an dem er das Mikro anschließt. Aber
dann sag ihm das doch mal.
Das habe ich ihm schon 1000 Mal gesagt. Und es ist peinlich. Es ist auch auf eine Art auch. Naja, ich will mich jetzt hier nicht versteigen.
Das ist ein Running Gag.
Es ist ein Running Gag, ja, aber der ist nicht lustig.
Ja. Nächstes Gut. Jahr übrigens wird die Footballerei 10. Damit ihr das auch schon mal gehört habt, Flo und ich wollen eine große Party machen, oder? So, es ist draußen. Wir müssen nächstes Jahr eine große Party machen, Flo.
10 Jahre Footballerei, meinst du?
Ja.
Ah, na gut. Gucken wir
das
mal.
Muss gefeiert
bevor wir jetzt
werden.
Hier die Leute
in, Wer Bock drauf
wieder
hat,
in den Schlaf labern, Chat. Beenden wir jetzt. Da können wir nächste Woche nochmal drüber reden, wie wir das machen,
ja,
ob wir das finden oder nicht oder ob wir das gut finden. Könnt ihr ja auch mal schreiben, ob ihr das gut finden würdet, wenn es sowas geben würde.
Mhm.
Genau.
Lutz kommt auch.
Ja, aus Gelsenkirchen eingereist.
Okay, gut.
Gut.
Ja, dann geh doch jetzt ins Bett.
Gute Nacht, Kutsche.
Habt alle eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.